Ja, liebe Geschwister, wir sind ja noch mitten in der Weihnachtszeit. Am vergangenen Donnerstag durften wir den Heiligen Abend feiern, gefolgt vom Christfest und dann gestern der sogenannte Stephanus-Feiertag. An allen drei Feiertagen wurde uns wieder aufs Neue das Wunder der Geburt Jesu und seine Bedeutung für uns groß gemacht. Wie brennend aktuell ist gerade in unseren Tagen, in der unser Leben und unser menschliches Miteinander auf dieser Erde aus allen Fugen zu geraten scheint, die Weihnachtsbotschaft aus Lukas 2, die der Engel des Herrn den Hirten auf dem Felde in Bethlehem kundgetan hat und die punktgenau am diesjährigen Weihnachtsfest auch uns genauso gilt. Die Hirten fürchteten sich damals, weil sie der Engel Gottes von ihrem tristen Dasein auf dem Felde in die Klarheit des großen Gottes versetzt hat. Ja, das war allerdings schon ein großer, positiver Schock. Und wir heute? An Weihnachten 2015 lassen wir uns von den Barbareien der verschiedenartigsten Terroristen, die ja wie Pilze aus dem Boden sprießen, nicht auch in negativer Weise Angst einjagen? Lassen wir uns doch gerade in dieser turbulenten Zeit unserer Tage den Zuspruch des Engels des Herrn aus Lukas 2, Vers 10 und 11 des Weihnachtsevangeliums zu eigen machen. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Lassen wir uns von Paul Gerhardt mit dem 10. Vers seines Weihnachtsliedes »Fröhlich soll mein Herz springen« einladen. Dort heißt es: »Süßes Heil, lass dich umfangen, lass mich dir, meine Zier, unverrückt anhangen. Du bist meines Lebens Leben, nun kann ich mich durch dich wohl zufrieden geben.« Unser heutiger Predigtabschnitt aus dem 1. Johannesbrief möchte uns nun zu der erweiterten Weihnachtsbotschaft des »Fürchtet euch nicht« einladen. Und was es für jeden von uns ganz persönlich bedeutet, in und aus dem Licht der Weihnachtsbotschaft zu leben. Ich lese aus 1. Johannes 1, also 1. Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 5 bis 10. Überschrieben ist dieser Abschnitt in meiner Bibel: das Leben im Licht. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht. Und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Ja, Herr, dein Wort ist uns das Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. In seinem Prolog kündigt der Verfasser des Briefes an, dass er über Dinge schreiben will, die er gehört, gesehen und angefasst hat. Er beginnt mit dem, was er gehört hat, Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Mit ihm ist zweifellos der Herr Jesus Christus gemeint, von dessen Menschwerdung der Apostel in den Versen 1 und 2 sprach. Der Inhalt der bewussten Botschaft lautet: Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Diese Aussage findet sich zwar nicht unter den überlieferten Herrenworten, doch Johannes war ein Apostel und Augenzeuge, und er hörte sicherlich weit mehr, als schließlich aufgeschrieben wurde. Das können wir in seinem Evangelium, Kapitel 21, Vers 25 nachlesen. Es besteht deshalb kein Grund, seine Worte zu bezweifeln oder ihnen eine andere Deutung unterzuschieben. Johannes hatte diese Worte vom Herrn selbst gehört. Johannes beschrieb Gott in seinem Evangelium häufig als Licht. Zum Beispiel Johannes 1, die Verse 4 und 5 und 7 und 9 bis 9. Er dachte dabei wohl an Gott als dem Offenbarer seiner Heiligkeit. Beide Aspekte der göttlichen Natur spielen in der Auseinandersetzung mit Sünde und Gemeinschaft in unserem Bibelabschnitt Vers 6 bis 10 eine Rolle. Als das Licht macht Gott die Sünden der Menschen sichtbar und verurteilt sie zugleich. Wenn jemand im Dunkeln agiert, so versteckt er sich vor der Wahrheit, die das Licht enthüllt. Vergleiche Johannes Evangelium Kapitel 3, die Verse 19 und 20. Offenbarungsbegriffe wie die Wahrheit und sein Wort kehren in unserem Abschnitt in den Versen 6 und 8 und 10 wieder. Wichtig ist, dass Johannes dieselbe Botschaft, die er gehört hat, an seine Leser weitergeben will. Manche Exegeten gehen davon aus, dass die Anführungszeichen Lügen, die in Vers 6 und 8 und 10 verworfen werden, von falschen Lehrern oder Antichristen stammten, mit denen sich Johannes im weiteren Verlauf seines Briefes auseinandersetzt. Doch das lässt sich nicht beweisen. Der Apostel bleibt weiterhin bei der Wir-Form, als ob er sowohl für sich selbst als auch für seine Leserschaft spräche. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass die falschen Behauptungen, die Johannes hier zurückweist, tatsächlich sehr gut von Christen kommen können, die den Kontakt zur geistigen Wirklichkeit und zu Gott verloren haben. Dieses Dilemma haben wir heute auch vielfach. Da Gott Licht ist, kann ein Christ, solange er im Dunkel lebt, nicht wirklich die Gemeinschaft mit ihm wollen. Johannes betont denn auch, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Vers 6. Johannes wusste, wie jeder einfühlsame Gemeindehirte, dass Christen manchmal Frömmigkeit heucheln, während sie gleichzeitig die Gebote ihres Glaubens verletzen. Als der Apostel Paulus es in der Gemeinde zu Korinth mit einem Fall von Inzest zu tun hatte, 1. Korinther 5, Vers 1 bis 5, stellte er eine Liste von bestimmten Vergehen auf, für die die Gemeindeglieder mit der Kirchendisziplin bestraft werden sollten. 1. Korinther 5, 9 bis 13. Ist interessant, diese Stelle aus dem 1. Korintherbrief einmal zu lesen. Da spricht der Paulus sehr, sehr deutliche Worte. Derartige Vergehen unter dem Deckmantel der Frömmigkeit und der engen Gemeinschaft mit Gott sind eine traurige Realität in der ganzen Geschichte der Christenheit. Ein Christ, der behauptet, mit Gott, der ja Licht ist, verbunden zu sein, ihm aber nicht gehorcht, indem er in der Finsternis wandelt, der lügt. Vergleiche Kapitel 2, Vers 4 und 9 weitere Stellen im Johannesevangelium, die ich nicht weiter erwähnen will. Es gibt nur eine Sphäre, in der es wirklich zur Gemeinschaft mit Gott kommen kann, nämlich das Licht. Deshalb betont der Apostel ausdrücklich, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Vers 7. Seltsamerweise haben viele Exegeten das Wort untereinander in Vers 7 als den Hinweis auf die Verbundenheit mit anderen Christen verstanden. Doch darum geht es in diesem Zusammenhang nicht. Worauf Johannes hinaus will, ist, dass eine wechselseitige Beziehung zwischen Gott und dem Christen möglich ist. Wenn sie ebenfalls im Licht leben, wo Gott ist, haben sie Gemeinschaft mit ihm und er mit ihnen. Das Licht ist die fundamentale Realität, der sie beide angehören. Die echte Kommunikation mit Gott besteht also in einem Leben in dem Bereich, wo die eigene Erfahrung von der Wahrheit dessen, was Gott ist, erleuchtet wird. Ein Leben, das offen ist für seine Offenbarung in Jesus Christus. Wie Johannes kurz darauf in Vers 9 feststellt, gehört auch dazu, dass die Gläubigen alles bekennen, was das Licht in ihrem Leben als Falsches enthüllt. Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass Johannes hier davon spricht, im Licht zu leben und nicht gemäß oder in Übereinstimmung mit dem Licht. Ein Leben in Übereinstimmung mit dem Licht würde sündlose Vollkommenheit verlangen und damit den sündigen Menschen die Gemeinschaft mit Gott unmöglich machen. Im Licht zu leben bedeutet lediglich Offenheit und Empfänglichkeit für das Licht. Der Apostel stellt sich die Christen, auch wenn sie im Licht wandeln, keinesfalls sündlos vor. Das zeigt der Schluss des Verses ganz deutlich, wo er ausdrücklich hinzufügt, dass das Blut Jesu seines Sohnes uns von aller Sünde reinigt. Grammatikalisch gesehen ist diese Wendung der Vorangehenden, so haben wir Gemeinschaft untereinander beigeordnet. Die Gesamtaussage von Vers 7 hält damit zwei Aspekte fest, die für Gläubige, die im Licht wandeln, gelten. A. Sie haben Gemeinschaft mit Gott und B. Sie werden von aller Sünde reingemacht. Solange sich der Gläubige dem Licht der göttlichen Wahrheit aussetzt, stehen alle seine Verfehlungen unter der reinigenden Kraft des Blutes Christi. Allein aufgrund der Erlösungstat des Heilands am Kreuz gibt es Gemeinschaft zwischen dem unvollkommenen Geschöpf und ihrem vollkommenen Schöpfer. In dem Moment, in dem ein Christ wahre Gemeinschaft mit Gott erfährt, ist er jedoch auch schon wieder in Gefahr, zu denken oder zu sagen, dass er zumindest für diesen Augenblick sündlos sei. Vor dieser Selbsttäuschung warnt der Apostel. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns, Vers 8. Wenn Christen recht begreifen, was Gottes Wort über die Verderbtheit des menschlichen Herzens lehrt, dann wissen sie, dass die Tatsache, dass sie sich ihrer Sünden nicht bewusst sind, noch lange nicht bedeutet, dass sie wirklich davon frei sind. Wenn jemand doch die Wahrheit in ihnen ist, damit ist der Heilige Geist gemeint, als eine steuernde, motivierende Macht, dann kann es gar nicht erst zu einer solchen Selbsttäuschung kommen. Ganz gleich, ob jemand sich kurzzeitig oder dauernd für sündlos hält, er hat Unrecht. Deshalb sollen Christen immer bereit sein, die Fehler zu bekennen, die Gottes Licht ihnen zeigt. Denn wie Johannes schreibt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Vers 9. Man könnte den Gedanken des Apostels vielleicht auch so wiedergeben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, wird er uns die Sünden, die wir bekennen, vergeben und uns darüber hinaus auch von aller anderen Ungerechtigkeit reinigen. Natürlich kennt nur Gott zu jedem Zeitpunkt das volle Ausmaß der Ungerechtigkeit eines Menschen. Ein Christ ist jedoch verpflichtet, anzuerkennen oder zuzugestehen, das ist die eigentliche Bedeutung von Bekennen, was immer das Licht ihm bewusst macht. Und wenn er dies tut, so ist ihm eine vollkommene Reinigung sicher. Er hat es also nicht nötig, sich über Sünden zu grämen, die ihm nicht bewusst sind. Es ist tröstlich zu erfahren, dass die hier verheißene Vergebung absolut gewiss ist. Denn Gott ist treu und gerecht und der Heiligkeit Gottes nicht widerspricht. Das Wort für gerecht ist in Kapitel 2, Vers 1 ein Messias-Titel. Der gerecht ist und steht im Kapitel 2, 29 und Kapitel 3, 7 für Gott, den Vater, wie den Sohn. Offensichtlich entspricht es der Gerechtigkeit Gottes, wenn er dem Gläubigen aufgrund des Sühneopfers, das Herr Jesus Christus dargebracht hat, seine Sünden vergibt. Kapitel 2, 2. Denn dort steht geschrieben, und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Wie bereits in Vers 7 hervorging, ist die Gemeinschaft des Christen mit Gott untrennbar mit der Wirkung des Blutes verbunden, das Jesus für ihn vergossen hat. Die Vergebung, von der in Vers 9 die Rede ist, ist eine Vergebung, ja, sozusagen in der Familie. Es ist ja nichts Außergewöhnliches, dass ein Sohn seinen Vater für seine Fehler um Verzeihung bittet. Seine Stellung innerhalb der Familie ist ja damit nicht gefährdet. Ein Christ, der seinen himmlischen Vater niemals um Verzeihung für seine Sünden bittet, kann kaum ein Gespür dafür entwickeln, durch welche Dinge er diesem seinem Vater Kummer bereitet. Außerdem lehrte Jesus selbst seine Jünger im Vaterunser um die Vergebung ihrer Sünden zu bitten. Das offensichtlich für den täglichen Gebrauch bestimmt war. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Matthäus 6, 11 und 12. Es ist deshalb ein Irrtum, dass Christen nicht jeden Tag um Vergebung bitten sollen. Ganz abgesehen davon ist das Sündenbekenntnis bei Johannes nirgends mit der Erlangung des ewigen Lebens verbunden, das grundsätzlich ja vom Glauben abhängt. Der Satz in Vers 9 richtet sich also nicht an diejenigen, die noch nicht gerettet sind. Und jeder Versuch, ihn irgendwie umzudeuten, führt in die Irre. Wenn der Gedanke des Wandelns im Licht oder in der Finsternis richtig verstanden wird und Eingang in die Erfahrung findet, bieten beide Begriffe ohnehin keine Schwierigkeit mehr. Wenn ein Gläubiger den persönlichen Kontakt zu Gott des Lichts verliert, fällt er in die Dunkelheit zurück. Doch Gott sei Dank, ein freier Sündenbekenntnis kann ihn wieder ins Licht führen. Ich schließe noch mit einem Gedanken zu Vers 10. Ein Gläubiger, der sündigt, darf seine Sünde niemals leugnen. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Diese Feststellung sollte in direktem Zusammenhang mit Vers 9 beachtet werden. Wenn ein Sünder durch Gottes Wort mit der eigenen Sündhaftigkeit konfrontiert wird, dann soll er sie eingestehen und nicht abstreiten. Seine persönlichen Sünden angesichts Gottes gegenteiliger Aussagen zu leugnen, hieße Gott zum Lügner zu machen. Wer aber dem Wort Gottes widerspricht, verwirft es und räumt ihm nicht den Stellenwert in seinem Leben ein. Ja, liebe Geschwister, wir durften ja durch Gottes Gnade wieder Weihnachten, die Geburt unseres Herrn Jesus Christus feiern. Lasst uns dieses Fest allen Widrigkeiten unserer Zeit zum Trotz fröhlich im Aufblick auf unseren Herrn feiern und mit den Worten des Liederdichters Allendorf, dem lebendigen Gott, der durch Jesus Christus unser Vater geworden ist, heute wieder ganz neu den Stellenwert in unserem Leben geben, der seiner würdig und uns zum Segen ist. Dort heißt es, Jesus ist kommen, sagt's alle Welt enden. Eilet, ach eilet zum Gnadenpanier. Schwöret die Treue mit Herzen und Händen. Sprechen, wir leben und sterben mit dir. Herzensfreund, gürte mit Wahrheit die Lenden. Jesus ist kommen, sagt's alle Welt enden. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. Komme, wenn dürste, und trinke, wer will. Holet für euren verderblichen Schaden Gnade aus dieser unendlichen Fülle. Hier kann das Herz sich laben und baden. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. Das ist unsere große Hoffnung und Freude. Amen.